das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn will Bundeskanzler Merz die Nachfolge zügig klären. In Absprache mit CSU-Chef Söder werde es relativ bald einen Vorschlag geben, sagte Merz im ZDF. Er schloss nicht aus, dass dabei auch das Kabinett umgebildet werden könnte. Spahn war massiv unter Druck geraten, weil er und sein Mann ein Baby von einer Leihmutter in den USA haben austragen lassen. Eine Praxis, die in Deutschland verboten ist und die von der CDU strikt abgelehnt wird.
Zwei Männer, ein Kinderwagen. Es ist ein Bild, das bleibt und an der Glaubwürdigkeit der Union kratzt. Auch am Tag nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn ist der Kanzler im ZDF-Sommerinterview um Erklärungen bemüht. Kam der Rücktritt zu spät? Hätte Merz mit der Empörungswelle über die Leihmutterschaft von Spahns Kind rechnen können?
Zumindest nicht in diesem Umfang. Aber es hatte wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun und auch mit der Kommunikation, und da hat es dann ziemlich viel Empörung gegeben.
Doch wer kann den Fraktionsvorsitz übernehmen? Unter CDU-Abgeordneten werden beispielsweise Kandidaten wie CDU-Generalsekretär Linnemann oder Bundesinnenminister Dobrindt genannt. Am häufigsten fällt aber der Name Thorsten Frey. Doch auch auf seinen Kanzleramtsminister will sich Merz heute nicht festlegen.
Ich weiß nicht, wer ihn zum Top-Kandidaten gemacht hat. Vielleicht jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken.
Keine Denkverbote, alles scheint möglich. Auch der Wechsel von der Regierungsbank an die Fraktionsspitze. Viele Optionen habe Merz nicht, sagt Politikberater Hilje.
Wir wissen eben auch, Friedrich Merz verfügt gar nicht über so viele Vertraute. Deswegen ist die Liste derjenigen, die jetzt auf der Hand liegen, relativ kurz.
Egal, wer es werden sollte, für die SPD scheint klar, die bereits geschmiedeten Kompromisse bei den Sozialreformen müsse der neue Fraktionsvorsitz mittragen.
Dieses Vertrauen, was sich entwickelt hat über die Wochen und Monate, das gilt es jetzt auch fortzusetzen, und das werden wir auch in neuer Personalkonstellation hinbekommen.
Zeitnah wollen Kanzler Merz und CSU-Chef Söder der Fraktion eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen. Nach ARD-Informationen will die Fraktion danach umgehend zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Nachfolge von Jens Spahn zu bestimmen.
Aus der Opposition kommt die Forderung, den Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn zum Anlass für eine Kabinettsumbildung zu nehmen. Grünen-Chefin Brandner sagte im ARD-Sommerinterview, für Bundeskanzler Merz biete sich die Chance für einen Neustart. Ein anderer Kurs sei vor allem in der Klima- und Umweltpolitik nötig. Auf diese Themen wollen sich die Grünen auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen konzentrieren.
Der Rücktritt des Unionsfraktionschefs beschäftigt auch die Grünen. Aus Sicht von Parteichefin Franziska Brandner sei der Schritt überfällig gewesen. Jens Spahn habe seit längerem ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt, sagt sie im ARD-Sommerinterview.
Mir geht es schon darum, klar zu sagen, dass man der Politik hier immer vorwirft, Wasser zu predigen und selber Wein zu trinken. Und das ist ja genau das, was Jens Spahn gemacht hat.
Wie schwer es den Parteien fällt, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, erleben die Grünen im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Sie wollen sichtbar sein, so wie hier in Gommern bei Magdeburg. Doch nur wenige laufen vorbei, noch weniger bleiben stehen. Brandner verspricht, die Wahlkämpfer nicht allein zu lassen. Die ganze Partei sei mobilisiert.
Es geht darum, dass wir Grünen in den Landtag einziehen und dadurch dann auch verhindern, dass die AfD alleine regieren kann. Und wir werden bestimmt die einzige Stimme sein im Landtag, die für Klima- und Umweltschutz steht.
Brandner verteidigt die Zustimmung der Grünen zur Aufnahme Milliarden neuer Schulden für Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur. Die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben dürfe aber kein Dauerzustand sein.
Im Verteidigungsbereich sind wir der festen Auffassung, dass das irgendwann auch wieder aus dem Kernhaushalt finanziert werden muss. Wir können nicht auf Dauer unsere Sicherheit über Schulden bei den nächsten Generationen finanzieren.
Die Grünchefin wirft der Bundesregierung aber vor allem vor, die Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz falsch einzusetzen. Und fordert mehr Investitionen in Schulen, Straßen und Bahnen.
Heute ist eine EU-Vorschrift in Kraft getreten, die eine Menge Müll vermeiden soll. Große Handelsunternehmen dürfen unverkaufte Textilien und Schuhe nicht mehr vernichten, sondern müssen sie als Spende anbieten oder an Restpostenmärkte verkaufen. Die hoffen nun, dass große Online-Händler Retouren gleich an sie abgeben, anstatt sie aufzubereiten und zu sortieren.
Retouren über Retouren. Sogenannte Online-Rückläufer landen täglich hier, in einem Lager in Berlin-Marienfelde. Von rund 15 Großhändlern stammen die Produkte, darunter auch Amazon. 30-70% günstiger gibt es sie dann bei Nihat Çabuk. Bisher hat der Geschäftsführer vom Retourenlager Berlin nur Ab- und Zukleidung bekommen. Doch das wird sich jetzt wohl ändern.
Aufgrund des Gesetzes rechne ich damit, dass diese großen Online-Händler sehr viel Retouren zu verwalten haben. Und sie werden uns anschreiben und Vorschläge machen, wie wir zusammenarbeiten können.
Laut EU-Verordnung dürfen Unternehmen mit über 250 Beschäftigten oder mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz unverkaufte Artikel nicht mehr vernichten. Ein längst überfälliges Verbot, erklärt Viola Wohlgemuth von der Deutschen Umwelthilfe.
Konservativen Schätzungen in Europa gehen davon aus, dass diese Tonnen, die jedes Jahr nur an Retouren und Neuwaren vernichtet werden, 20 bis 50 Mal um die Erde gewickelt werden könnten. Das ist natürlich Wahnsinn, weil in jedem dieser Textilien Ressourcen stecken. Allein in einem Bio-Baumwoll-T-Shirt stecken schon 2700 Liter Wasser, die man hier einfach zerstört.
Besser wäre es, Kleidung gar nicht erst in der Masse herzustellen. Doch es wäre ein guter erster Schritt, der sich auch für Nihat Çabuk lohnen könnte.
Dann werden sehr wahrscheinlich die Preise fallen. Natürlich auch unsere Preise und auch unsere Einkaufspreise. Deswegen könnte sich das rentieren.
Jetzt wartet er auf erste Anfragen großer Hersteller.
Nach dem lebensgefährlichen Sturz eines Bahnmitarbeiters aus einem fahrenden Zug gibt es Zweifel am konkreten Tatablauf. Das Amtsgericht Karlsruhe entschied, ein Überwachungsvideo liefere keinen dringenden Tatverdacht. Unter anderem deshalb habe es gestern abgelehnt, den Beschuldigten in Haft zu nehmen. Er ist, nach Angaben der Staatsanwaltschaft, wegen Gewaltdelikten vorbestraft und zur Bewährung auf freiem Fuß. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen griff er mehrere Bahnmitarbeiter bei der Ticketkontrolle an. Warum sich die Tür während der Fahrt öffnete, wird noch untersucht. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht wieder mit Raketen attackiert. Präsident Zelensky sprach von einem der massivsten ballistischen Angriffe überhaupt. Nach Angaben der Behörden gab es Einschläge in mehreren Stadtteilen. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, zudem gäbe es 16 Verletzte. Zelensky appellierte erneut an den Westen, der Ukraine mehr Flugabwehrraketen zur Verfügung zu stellen. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in knapp einer Stunde geht es hier los im Stadion von East Rutherford vor den Toren New Yorks. Das Finale zwischen Spanien und Argentinien. In der spanischen Hauptstadt Madrid haben sich tausende Fans zum Public Viewing versammelt, um aus der Ferne ihre Mannschaft zu unterstützen. Genauso in Buenos Aires, wo die Fans der argentinischen Nationalmannschaft auf eine erfolgreiche Titelverteidigung ihres Teams hoffen. Und in den USA vor dem Stadion in East Rutherford steht Gudrun Engel. Um 21 Uhr unserer Zeit ist dort Anpfiff. Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen, aber je näher der Anpfiff tatsächlich rückt, desto angespannter werden die Gesichter. Die Spanier waren sehr lange die lauteren Fans, sie sitzen genau in der Kurve hinter mir. Aber zahlenmäßig sind die Argentinier mittlerweile überlegen, zumindest was die Trikots angeht. Ob es sich alles um echte Argentinier handelt, freilich ist fraglich. Seit Lionel Messi in Miami in den USA Fußball spielt, hat er hier eine riesen Fangemeinde. Dazu gehört auch Donald Trumps Sohn Barron, der hat seinen Vater beraten. Und deswegen hat Donald Trump gerade prophezeit, Argentinien wird dieses Finale seiner Ansicht nach gewinnen.
Das Finale, Gudrun, soll ja sehr amerikanisch werden. Was wird diesmal anders als sonst?
Ja, es ist tatsächlich ein amerikanisches Sportspektakel und man kann sagen, es ist den Amerikanern relativ egal, ob dazwischen jetzt Fußball gespielt wird oder doch Football, Eishockey oder Basketball. Wir haben eine Show in der Vorbereitung, da gibt es zuerst mal die amerikanische Nationalhymne und dazu einen Überflug mit 4 F-16 Kampfjets. Das ist sehr amerikanisch. Normalerweise hört man bei einer Fußball-WM im Finale ja nur die Nationalhymnen der beiden beteiligten Teams. Und es wird eine Halbzeitshow geben mit Madonna, Shakira, Justin Bieber und BTS. Prozess. 11 Minuten soll sie dauern. Fußballpuristen bezweifeln allerdings, dass man das in 11 Minuten schaffen kann. Die Freunde des Spektakels werden sicher auf ihre Kosten kommen und die anderen werden hoffentlich trotzdem ein gutes Spiel sehen können.
Danke, Gudrun Engel nach East Rutherford. Das sogenannte kleine Finale, das Spiel um den 3. Platz gestern, war ein Spektakel. 10 Tore fielen in der Partie. Am Ende siegte England mit 6:4 gegen Frankreich.
Thomas Tuchel holt Platz 3, größter Erfolg Englands seit 60 Jahren, nach einem Spiel purer Raserei in Miami. 1:0 für England, Declan Rice, 3. Minute. Konsa mit dem 2:0 in der 18. Noch vor der Pause der Doppelschlag von Bukayo Saka. Der Rechtsaußen vom FC Arsenal sorgt für das 3:4. 4 Gegentore in einer WM-Halbzeit hatte Frankreich noch nie kassiert. Und noch nie ist ein 0:4 gedreht worden. Frankreich versucht es, Mbappé mit dem 1:4. Die Kräfteverhältnisse kippen um. Barcola mit dem 2:4 in Minute 54, England müde. Mbappé mit dem 3:4, sein 10. Tor bei dieser WM, 2 mehr als Messi. Auch Sakas Elfmeter-Tor zum 5:3 für England entscheidet das Spiel noch nicht. Denn Dembélé gelingt in der Nachspielzeit der erneute Anschluss. Bellingham erzielt den 6:4 Endstand und sichert England den Podiumsplatz 3.
Viel Euphorie bei US-Präsident Trump und FIFA-Chef Infantino kurz vor Ende der WM. Ein Event historischen Ausmaßes, schwärmen beide, richtig ist. Mit 48 teilnehmenden Mannschaften war diese Weltmeisterschaft die bislang größte. Nicht die einzige Neuerung und nicht alle wurden von Fans und Spielern mit Begeisterung aufgenommen.
Auf geht's ins Finale. Die Generalprobe für die 25-minütige Halbzeitshow. Erstmals bei einer WM. Viel Show und Werbung, das hat die WM 2026 geprägt. TV-Werbeplätze als Trinkpausen getarnt, werden von Fans mit Pfiffen begleitet und haben das Spiel verändert. Das Motto der FIFA, nicht im Klein-Klein verlieren, sondern groß denken. Mehr Zuschauer als je zuvor. 6,5 Millionen waren bei den 104 Spielen dabei. Und das trotz Wahnsinnspreisen. Von bis zu 29.000 Euro pro Ticket. Die Stimmung dennoch gut. So bejubelt werden Superstars wie der Franzose Kylian Mbappé. Mit 10 Treffern Torschützenkönig und mit 22 WM-Toren insgesamt erfolgreicher als jeder andere. Einholen kann ihn gleich nur noch er. Lionel Messi, der mit Argentinien den WM-Titel verteidigen will. Messi, so oder so, der Überflieger dieser WM. Messi! Aber auch kleine Teams haben für große Momente gesorgt. Die Kapverden überraschen und spielen sich in die Herzen vieler Fußballfans. Erstmals bei einer WM dabei schafft es der kleine Inselstaat bis in die K.O.-Runde. Weiter kommt auch Deutschland nicht. Gegen Paraguay ist Schluss. Wieder früh, wieder verdient, wieder kaum zu fassen. Das war's für den Bundestrainer.
If you win, everything is perfect. If you lose, everything is shit.
Für den Tiefpunkt sorgen diese beiden. Donald Trump, der ganz offen FIFA-Boss Infantino darum bittet, eine Rotsperre zurückzunehmen. Auch das erstmals bei dieser Mega-WM. Die nächste Weltmeisterschaft wird noch gigantischer. 2030 wird in Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Argentinien und Paraguay gespielt.
Die Sprengung einer Brücke über die A45 im Sauerland ist heute erst im 2. Anlauf gelungen. Bei der Talbrücke Ottfingen in der Nähe von Olpe stürzte nach der 1. Detonation zunächst nur ein Abschnitt ein. 4 von 12 Stützen blieben stehen. Nach einer zweiten Sprengung brach dann auch der Rest der Brücke in sich zusammen. Nun soll ein Neubau entstehen. In der Zwischenzeit läuft der Verkehr über die andere Hälfte des Bauwerks. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. Juli.
Das Tief über der Ostsee sorgt dafür, dass in der Nacht über den Norden und Osten einzelne Schauer und Gewitter ziehen. Nach Mitternacht werden Schauer im Nordosten häufiger und kräftiger. Am Tag ist es in der Nordhälfte mal locker, mal stark bewölkt. Vor allem im Nordosten Schauer und einzelne Gewitter, dazu ist es windig. Richtung Süden häufig Sonne. In der Nacht 16 bis 6 Grad, am Tag steigen die Werte an auf 16 Grad im Harz und 27 Grad am Hochrhein. Die Aussichten. Am Dienstag ist es überwiegend freundlich und trocken, nur selten Schauer. Am Mittwoch breiten sich von Norden Regen, Schauer und einzelne Gewitter aus. Im Süden Sonne und Wolken im Wechsel, dabei ist es oft trocken. Am Donnerstag im Nordosten und Osten Schauer und Gewitter. Das gleiche gilt für den Alpenrand.
In den Tagesthemen um 23.20 Uhr fragt Jörg Schönenborn, welche Bilanz ziehen die Deutschen nach der Fußball-WM? Und es geht um den Bundeskanzler und die Frage, wer folgt auf Jens Spahn als Unionsfraktionschef? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.